Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Heute ist die Theatermacherin Christine Vogt mein Gast. Derzeit befindet sich ihr Probenraum und die Bühne in einem Pflegeheim in Berlin-Kreuzberg. Dort hat sie eine Theatergruppe aufgebaut für Menschen mit Demenz. Und gemeinsam mit Schülern werden sehr berührende Stücke erarbeitet über das Leben der Alten. Herzlich willkommen, Frau Vogt.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wenn ein alter Mensch stirbt, brennt eine Bibliothek. Dieses afrikanische Sprichwort unterfüttert ihre Arbeit. Was steckt da alles drin? Wenn ein alter Mensch stirbt, brennt eine Bibliothek.
Ach, mir hat das so gefallen. Ich habe es über meine italienische Schwägerin kennengelernt, anlässlich einer Beerdigung tatsächlich von einem alten Menschen in unserer großen Familie. Und es hat mich unglaublich nicht nur berührt, sondern elektrisiert. Und ich habe gedacht, das ist die Dachzeile für meine Arbeit mit den alten Menschen im Pflegewohnheim in Berlin. Es hat mir so gefallen, die Tatsache, dass wir da über Bücher, also metaphorisch über Bücher sprechen. Denn ich glaube auch, dass die interessantesten Geschichten die Geschichten unseres Lebens sind, also die biografischen Geschichten. Und da kommt natürlich eine große Bücherei zusammen oder eine Bibliothek, wenn ein sehr alter Mensch stirbt.
Menschen lesen wie ein Buch. In der Theaterarbeit mit Demenzerkrankten kann man natürlich keine klassischen Theatertexte einstudieren und auswendig lernen. Wie also führt man ein Stück auf, wenn die Erinnerungen nicht mehr selbstverständlich abrufbar sind? Christine Vogt lässt uns in dieser Stunde in ihre Trickkiste schauen. Seit über 40 Jahren lebt die gebürtige Schweizerin Christina Vogt in Berlin. Hier hat sie Kunsttherapie und Kulturwissenschaften studiert und sich als Betreuungsassistentin qualifiziert. Sie arbeitet nämlich in Grenzbereichen, hat viele Jahre mit BehindertendarstellerInnen Theater gemacht und setzt das jetzt fort mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Frau Vogt, Papillon, die Schmetterlinge heißt diese Theatergruppe. Was sind das für Menschen, die da zusammenkommen?
Es sind überwiegend sehr alte Menschen und mir gefiel der Begriff Papillon. Das sind ja die Schmetterlinge, die alles zeigen und nicht mehr lange leben. Das gefiel mir sehr gut, die sich verpuppen und wo eine große Metamorphose passiert und am Ende leben sie eigentlich sehr kurz und zeigen ihre ganzen Farben. Eine Frau aus unserem Ensemble meinte, wir sind doch die Endlebenskünstler. Das wurde aber abgelehnt von vielen. Die haben gesagt, wir sind zwar Künstler, aber noch nicht am Ende des Lebens.
Zu negativ.
So, das war ihnen zu negativ. Sie fragen, was das für Menschen sind, also was die alten Menschen verbindet ist, dass sie alle im Pflegewohnheim am Kreuzberg leben. Sie sind zu Pflegende. Sie treten dort ein wegen einer Erkrankung oder wegen einer fortschreitenden Demenz oder auch wegen anderen Problemen, die sie haben, weil sie alleine nicht mehr leben können zum Beispiel. Und ich habe diese große Chance, im Pflegewohnheim gearbeitet zu haben, 8 Jahre, wie gesagt, als Betreuungsassistentin, aber absolut mit dem Schwerpunkt Theater, da komme ich ja her, Körpertheater und Performancekunst, biografisches Theater. Und ich habe die Möglichkeit, die Menschen richtig zu casten. Also
die kommen aus ganz unterschiedlichen Berufen.
Die kommen, und das ist das Faszinierende, von der Reinemachfrau in einem großen Berliner Krankenhaus bis zum Professor und zurück und so. Und da sind alle Berufsgattungen vertreten. Und das ist für mich als Kulturwissenschaftlerin einfach unheimlich toll, weil da kommen wieder ganz viele Bücher zusammen. Bücher, die das Leben schrieb.
Wenn Sie sagen, die sind alt, wie alt?
Also jetzt muss ich Ihnen sagen, sind sie sehr jung. Es sind leider sehr viele verstorben im letzten Jahr. Hat jetzt nicht so sehr mit Corona zu tun. Sie waren einfach alt. Also die 90- bis 100-Jährigen sind verstorben. Zuletzt ist eine 101-jährige Performerin verstorben. Jetzt sind sie noch relativ jung, so zwischen 75 und 94.
94.
Ja, auf jeden Fall.
Was für Ideen, was für eine Technik haben Sie entwickelt, um mit dementen Menschen Theater zu spielen? Und zwar eben nicht nur einmal in der Woche immer was Neues, sondern etwas, das sich in einer Aufführung auch wiederholen lässt, selbst wenn jede dieser Aufführungen am Ende anders ist.
Ja, ich glaube, dass es wirklich damit zu tun hat, dass wir einen bestimmten Weg finden müssen. Wir, das ist insbesondere meine Partnerin, meine künstlerische Partnerin Celia Landsberg, Kostüm und Bühne, und wir überlegen uns immer, ich möchte gar nicht sagen Tricks, es ist mehr so ein Weg, der dazu da ist, dass die Menschen sich im Hier und und jetzt wohlfühlen und eben überhaupt nichts lernen müssen. Ich will Ihnen, wenn ich darf, ein Beispiel sagen.
Gerne.
In einer Produktion, die wir gemacht haben, die wir lange gespielt haben mit dem Titel Herztöne, da haben wir von der Empore, also in unserem Saal gibt es zwei Emporen, da haben wir Briefe organisiert, die von einer Assistentin heruntergelassen worden sind an einer Angel, an einer großen Angel. Und die Menschen, die auf der Bühne saßen, also unsere Akteurinnen und Akteure, die kriegten dann Post, so wie man das als alter Mensch eben kennt und mag, ne? Und dann haben sie diesen Brief geöffnet und in diesem Brief war ein Teil ihrer Lebensgeschichte. Dann haben sie diese Lebensgeschichte, diese Fragmente vorgelesen und waren total fasziniert, dass der Briefschreiber das weiß oder so. Und es war einfach, das war total toll.
Also es war ein Mittel, die Menschen an ihre eigene Geschichte zu erinnern?
Mhm. So ist es, ganz genau. Und das ist so, glaube ich, auch unsere große Fähigkeit. Und das macht auch Freude und ist nicht immer so ganz einfach, aber es geht wirklich darum, dass die Menschen sich wohlfühlen und niemals das Gefühl haben, oh Gott, das kann ich nicht. Ja? Mhm. Ich vergesse ja sowieso alles. Sie wissen ja überhaupt nicht mehr, dass wir geprobt haben oder wir haben vielleicht eine Premiere hinter uns gebracht. Wenn die Menschen alle gegangen sind, wenn die Feier vorbei war, dann kommt noch einer, weil ich unten noch aufräume und es ist absolut vergessen worden.
Sag, was machst du denn hier?
Was machst du denn hier? Schön, dich zu sehen. Ja. Aber so ist es.
Was für Fähigkeiten andererseits entdecken demente Menschen beim Theaterspielen wieder?
Also ich würde mal sagen, sie entdecken die Fähigkeit, dass sie immer noch jemand sind. Dass sie nicht, wenn sie ins Pflegeheim eintreten, da ihre ganze Biografie an den Nagel hängen. Damit will ich nicht sagen, dass da Kolleginnen und Kollegen aus der Betreuung nicht auch darauf achten würden. Das ist völlig klar. Aber meine Theaterarbeit, unsere Theaterarbeit versteht sich als Brücke in die Gesellschaft. Ja? Also ich möchte gerne der Gesellschaft vertreten, durch die Kinder, sage ich vielleicht nachher was zu, aber eben auch durch das sehr heterogene Theaterpublikum. Denen möchte ich was erzählen, qua unserer Performerinnen und Performer, über das Leben in der Vergangenheit. In Deutschland und anderswo.
Hat sich denn auch das Miteinander im Heim dadurch verändert? Also oft leben Menschen dort ja sehr einsam und allein vor sich hin.
Ich finde schon. Ich finde, also ich habe jetzt aktiv 11 aktive Akteurinnen und Akteure bei den Papillons und noch 2, die einfach schreiben im Hintergrund, aber auch sehr wichtig sind, aber bettlägerig sind. Und was ich jetzt bei unserem Ensemble so feststelle, dass die viel mehr miteinander kommunizieren, dass sie ein bisschen mehr ins Gespräch kommen. Am Anfang war es wirklich, ich bin ja 9 Jahre schon am Start, aber es ist immer wieder so, dass ich reinkomme in den Probenraum und denke, hey, die sind noch gar nicht da, ja. Weil kein Mensch spricht mit dem anderen. Und das hat sich schon positiv verändert, dass sie auch ein bisschen füreinander sorgen. Also ganz, ganz süß, einander Sachen bringen, ob es Zigaretten oder Bonbons sind. Oder?
Ich hätte gedacht, dass jedes Pflegeheim, an das so eine Idee herangetragen wird, sie mit offenen Armen empfängt. Aber das war wohl ganz anders und gar nicht so leicht, ein Heim zu finden, in dem sich sowas etablieren ließ. Was gab es da für Hindernisse auf dem Weg von der Idee zur konkreten Gründung dieses Ensembles?
Ja, also ich habe das vor 9 Jahren habe ich begonnen, 2015, wie gesagt, im Pflegewohnheim am Kreuzberg. Das
Berlin.
Ist eines, Berlin, genau, eines von 4 großen Pflegeheimen vom Union Hilfswerk. Und davor waren meine sogenannten Lehr- und Wanderjahre, ja, 5 Jahre in Brandenburgischen, in Berlin und in der Schweiz, wo ich auch herkomme. Ne? Es gab Probleme, einmal gab es dann plötzlich keine Finanzierung mehr, aber das andere war viel schwerwiegender, wie den kurzes Beispiel nennen. Ich hatte ein halbes Jahr eine Gruppe mit 14 relativ fortgeschrittenen Stadium demenzerkrankten Personen, die große Freude hatten. Und dann hieß es von jetzt auf gleich, das läuft nicht weiter, es gibt kein Geld mehr. Und jetzt kommt's, sie brauchen sich gar nicht verabschieden von der Gruppe, denn die wissen eh nicht, wer sie sind. Hm. Also das, glaube ich, reicht
bitte
auch, um das zu beschreiben. Ja? Und ich habe dann mir innerlich so tief gewünscht, dass ich diese Idee irgendwo implementieren kann. Und ja, siehe da, es ist 2015 dann gelungen.
Sie haben ja 1990 in Berlin das inklusive Theater Tikva gegründet für DarstellerInnen mit und ohne Behinderung. Auch aus anderen Zusammenhängen kennen Sie den Kampf um die Fördertöpfe. Ist das schwieriger, Projekte mit alten Menschen gefördert zu bekommen, als zum Beispiel mit Menschen, die Behinderungen haben?
Mit Menschen mit Beeinträchtigung, ja, das ist natürlich ein sehr gutes Stichwort, was ich sehr gerne, aber eben auch ein bisschen traurig beantworte. Ich habe sehr viel Erfahrung auch in der Akquise eben für Theater Tikva gesammelt und es war vergleichbar viel, viel einfacher, ja. Es waren andere Zeiten, muss man sagen, aber ich glaube, dass es auch damit zu tun hat, dass alte Menschen einfach nochmal einen anderen Stellenwert oder leider nicht den gleichen Stellenwert haben, sag ich mal ein bisschen pointiert, ne? Also wie junge Menschen mit Beeinträchtigung, die man ja in dem Rehabilitation qualitativen Prozess vielleicht auch wieder in den Arbeitsmarkt integrieren kann. Und das ist ja bei uns nicht der Fall. Es ist schon sowas wie Endstation, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Sie sind alt, die Menschen, die zu uns kommen, und sie sind meistens mit einer Krankheit oder mit einer Demenzerkrankung behaftet. Und das führt dazu, dass wir die öffentlichen Töpfe einfach überhaupt, also wir machen Fundraising und das ist, bringt einfach nicht so viel. Mhm. Könnte mehr sein, müsste mehr sein.
Thematisch tippen Sie also die Biografien dieser Menschen an, zapfen die regelrecht an. Dadurch entsteht Glück. Die singen wieder, die lachen, die tanzen, die erleben viele unterschiedliche Gefühlszustände. Wie ist das aber, wenn da auch negative Erinnerungen aufsteigen, wenn der Schmerz aufsteigt? Wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich glaube eben, alles gehört dazu, genauso wie alles zum Theater gehört. Auch da wieder ein Beispiel. Ich hab eine Frau jetzt vor Augen, die immer wieder sehr gerne, oder was heißt sehr gerne, also wo es ihr hochkommt, dass sie den Papa verloren hat, weil der Papa gefallen ist. Die Frau ist schon sehr demenzerkrankt, fortgeschritten. Da sind dann nur noch 3 Geschichten sozusagen im Gehirn abrufbar. Und sie erzählt immer wieder von diesem verstorbenen Papa. Und sie weint dann einfach immer natürlich, weil es immer wieder neu ist, dass der Papa wieder hochkommt. Und früher ist sie dann, auch als das Publikum dann da war, wir haben dann ein relativ großes Publikum, da ist sie rausgerannt, bis ich ihr gesagt habe, es gehört alles dazu. Und das habe ich auf der Bühne gemacht. Ja, ich bin natürlich dann meistens auch auf der Bühne. Ich habe gesagt, alles gehört dazu. Trauer, Schmerz, Freude, Glück. Das Theater hat diesen wunderbaren Fokus auf unsere menschliche Existenz.
Schon mehrfach hat die Theatermacherin Christine Vogt in ihre Projekte mit alten, mit dementen Menschen auch Kinder mit eingebunden. Frau Vogt, wie kam das dazu?
Also, ich glaube ja eigentlich nicht an Wunder, aber es gibt sie. Wir waren in der tiefsten Pandemie, 2020, 2021 war es wahrscheinlich, und mir wird im Pflegewohnheim am Kreuzberg wird einmal ein Brief zugespielt, wo qua einer Lehrerin aus der Berliner Rütli-Schule Kinder wissen möchten, wie es den alten Menschen wohl geht in dieser Zeit. Kinder im Alter von 9 bis 11.
Ach, und dann haben Sie?
Ich bin diesem Kontakt natürlich sofort nachgegangen. Und es war nicht möglich, dass die Kinder uns besucht haben. Das ist völlig klar, das wissen Sie alle. Das war 2 oder 3 Jahre überhaupt nicht mehr möglich. Also habe ich mit meinem künstlerischen Team, haben wir einen Podcast organisiert, einen 3-teiligen Podcast, wo die Kinder dann per Videoschalte mit den alten Menschen verbunden waren. Und es ging wieder ums Leben. Ich erinnere zum Beispiel an eine Frage, die wir den alten Menschen gestellt haben. Stell dir vor, du wärst der Opa von Flora. Was würdest du ihr mitgeben für ihr Leben? Zum Beispiel. Ne? Den Kindern haben wir wiederum gesagt, wenn Kinder ihre Omas und Opas besuchen, ist es schön, wenn sie ein Gastgeschenk mitbringen. So sehe ich das jedenfalls. Und das Gastgeschenk war ein Musikstück. Alle Kinder haben irgendwie Musik gespielt oder haben gesungen und haben den alten Menschen dann in der Videoschalte erstmal vorgesungen oder vorgespielt.
Sehr schön. Aber die Alten haben auch gesungen, oder?
Die Alten haben zum Teil auch gesungen, aber für die alten Menschen gab es irgendwie eine andere Fragestellung. Aber es ging darum, so diesen Kontakt überhaupt erstmal aufzubauen. Und diese Podcasts sind sehr schön geworden, kann man natürlich auch weiterhin anhören.
Sie haben das dann nach der Pandemie auch auf die Bühne übertragen, Kinder mit eingebunden in diese Stücke in einer Art und Weise, dass die Kinder quasi die Erinnerungsbrücken aufbauen, die Alten befragen und sie ja erinnern auf diese Weise an das eigene Leben. Und dabei entstehen wirklich sehr persönliche, sehr berührende Momente zwischen den Generationen. Man kann das auf ihrer Homepage grenzbereiche-theater sehen in Videos, man kann da auch diese Podcasts sich anhören. Wie machen Sie daraus denn aus diesen Geschichten, aus diesen Gesprächen etwas Szenisches?
Ich glaube, ich bin gewöhnt, den alten Menschen gut zuzuhören. Manchmal im Leben gelingt es mir nicht so, aber den Alten kann ich gut zuhören, da habe ich viel Erfahrung. Und die Alten, besonders die jetzt Verstorbenen, die zwischen 90 und 100 jetzt wären, die haben mir überwiegend erzählt, dass sie in ihrem Leben von einem Schutzengel begleitet worden sind. Und das ist ein ganz wichtiges Stichwort gewesen. Aus dem habe ich sozusagen die ganzen Szenen dann generiert für das Stück der mit dem Namen Passagiere. Und den Kindern gesagt, ihr seid die Schutzengel von den Alten, von jeweils einem Alten. Wir haben dann so Partnerschaften organisiert zwischen Jung und Alt. Und du Kind, du Flora als Schutzengelin oder Schutzengel, du weißt alles von Martha. Du warst immer dabei. Du warst auf der Flucht dabei. Und dann kommen große Themen auch für die Kinder.
Ja, ja.
Als Beispiel jetzt, ne?
Also das ist so eine Mischung aus Interview und Reenactment, wieder ein biografiebasierter Ansatz. Was gibt das denn den Kindern? Also warum machen die da gerne mit? Warum gehen die gerne ins Pflegeheim?
Schauen Sie mal, ich weiß es eigentlich nicht, aber die Kinder werden ja auch interviewt, sind auch auf der Website zu sehen, werden gefilmt, geben Antworten, von denen ich früher nur träumen konnte. Aber es ist eben so, sie sagen, es gibt ihnen was. Sie werden gefragt, ein Junge wurde gefragt, warum gehst du nicht hier bei Fußball spielen? Sagte, ja, es ist schön hier, ich spiele gerne. Also, und sie sind wieder da, ich habe jetzt wieder 9. Ja, also sie sind da und kein Mensch zwingt sie. Sie kommen und opfern sozusagen ihre Freizeit, um mit diesen sehr alten, besonderen Menschen die Zeit zu verbringen.
Mhm. Während Corona haben Sie noch ein anderes Projekt gemacht in diesem Heim, als es das Kontaktverbot gab. Die Gruppe konnte sich nicht treffen. Sie haben Musikerinnen und Musiker im Hof des Pflegeheims spielen lassen, aber auch nicht als Einbahnstraße, sondern die Menschen, die im Heim lebten und leben, die haben von ihren Fenstern und Balkonen auch was gemacht.
Ja, also das war wieder, es gibt immer zwei Seiten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig für meine Arbeit. Ich will niemanden therapieren, niemanden heilen, sonst was, sondern mich interessiert die Tatsache, dass, oder die Möglichkeit, dass alte Menschen, wie gesagt, eine Brücke darstellen in die Gesellschaft, in die Stadtgesellschaft, ne? Und die professionellen Musiker und auch ein Chor, der nicht proben konnte, der ist dann bei uns eben sehr gerne im Hof aufgetreten. Und ich war die Einzige durch eine feste Anstellung, die ich mit dem Mikrofon aus dem ganzen Haus rumgepisst bin und dann meine oder unsere Akteurinnen und Akteure auf den Balkonen interviewt habe zu ganz bestimmten Fragestellungen. Und da war tatsächlich die Dachzeile, das Leben als eine Bibliothek zu verstehen. Da hatte also jeder sein Buch und wir haben ein ganz großes Fries gehabt, was angebracht worden ist an der Außenseite des Pflegewohnheims, und da standen sozusagen die Titel aufgeschrieben dieser Bücher, also Heimat, Liebe, Verlust und weiß ich was alles. Ne? Und die Profimusiker von draußen haben Antwort gegeben.
Sie scheuen keinen Aufwand, aber das ist ja auch Aufwand für dieses Pflegeheim. Was machen die möglich? Wo alle am Rad drehen und kein Personal haben in den Heimen.
Ja. Das ist ganz, ganz gut, dass Sie darauf hinweisen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, denn ich habe ja in meinen sogenannten Lehr- und Wanderjahren eben auch mitbekommen, Theater stört insbesondere, ja. Da ist der Rhythmus unterbrochen. Es gibt eben da nicht um 11:30 Essen, sondern man muss dann weiter proben. Und jetzt habe ich einfach diese große Chance, dass ich, weil ich da fest angestellt war und dass ich mit der Kollegenschaft so gut klarkomme, dass das einfach wirklich überwiegend oder eigentlich alle wunderbare Kollegen, Kolleginnen sind, die Leitung da sehr viel unternimmt, dass es uns gut geht, dass wir nicht gebunden sind an das normative Setting eines Pflegewohnheims. Es ist unglaublich strukturiert und es ist nicht das Problem jetzt unseres Pflegewohnheims, sondern das Problem der Pflege überhaupt. Aber das ist ein anderes Interview.
Immer wieder ist ja auch Ihr Mann mit dabei, der Schauspieler Michael Hahnemann. Viele kennen ihn aus Filmen und aus dem Fernsehen. Müssen Sie ihn für Ihre Projekte überreden oder will er unbedingt dabei sein?
Also ich glaube, er wird am liebsten ständig dabei sein. Ich muss ihn manchmal überreden, nicht dabei zu sein, um seine Sachen weiter zu verfolgen. Ich finde, es ist so, er hat sich was verliebt in diese Gruppe. Also er liebt diese alten Menschen und sie lieben ihn. Und er ist bei jedem Projekt dabei und er ist daher als mein Mann einer, der mich natürlich unfassbar unterstützt und so, aber er ist eben auch ein Schauspieler und das ist wirklich exemplarisch, wenn ich das an ihm jetzt vielleicht noch zum Ausdruck bringen darf. Er ist ein Künstler, der sich zurücknehmen kann. Ja? Es geht nicht bei den Künstlern, ich arbeite immer mit Profikünstlern, das ist programmatisch, seit 1990, seit Theater Tikva. Ne? Er kann sich zurücknehmen. Ich will keine Virtuosität sehen von einem Künstler. Ja? In keinster Weise, auch nicht von einem Musiker oder von einer Musikerin. Und das ist für manche Künstler schwierig. Und dann haben sie bei uns leider nichts verloren. Also sie müssen sich zurücknehmen können und trotzdem eben rasend gut sein.
Um die Laien nicht einzuschüchtern?
Damit die Laien, also jetzt unsere Akteure und Akteurinnen, nicht plötzlich laienhaft und amateurhaft wirken, weil sie vielleicht nicht so eine tolle Stimme haben, weil sie nicht weiß ich was alles, ne? Sondern sie sind im Vordergrund, sie sind absolut im Vordergrund. Die Künstler haben eher eine dienende Funktion. Das ist nicht einfach.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Die Theatermacherin Christine Vogt ist Jahrgang 1956, aufgewachsen in der Schweiz am Zürichsee. Eher städtisch oder eher dörflich?
Eher dörflich.
Das heißt?
Ich bin aufgewachsen am Zürcher See oder weit, weit oberhalb des Zürcher Sees. Und ich bin aufgewachsen in einem Tagungs- und Studienzentrum, was mein Vater geleitet hat. Mein Vater war Theologe und Pfarrer. Und ich habe einfach als ganz kleines Mädchen schon ganz viele Leute kennengelernt, ganz viele Menschen. Und habe wohl, das sind die Erzählungen meiner Eltern gewesen, die immer angebaggert. Und ich wollte immer was wissen von ihnen schon damals.
Wofür stand dieses kirchliche Studienzentrum? Was hatte das für eine Bedeutung?
Das stand dafür, mein Vater war auch ein Pionier, also ich gehe ein bisschen in seine Fußstapfen. Er hatte den Dialog gesucht, erfolgreich gefunden dann auch zwischen Kirche und Gesellschaft. Das war so sein Topos.
Mhm. Ich habe Fotos gesehen, da waren Schriftstellertreffen, tauchten plötzlich Leute wie Max Frisch auf.
Interessant, ja, denn natürlich, genau, im Dürrenmatt vor allen Dingen auch. Ne? Ja, mein Vater hatte also Seminare, würde man heute sagen, das waren damals Tagungen, veranstaltet für Metzgermeister, für Bäcker, Bäcker, für Sekretärinnen, für Schriftsteller, für die ganz unterschiedlichsten Gruppen aus der Gesellschaft, und die sollten dann zu, oder haben sich ja freiwillig dort gemeldet, in die Bibel schauen und die Bibel sozusagen auf ihr Leben übertragen. Aber es hatte nichts Pietistisches. Mein Vater war ein ganz liberaler Mann und meine Mutter auch.
Was hat Ihre Mutter gemacht?
Meine Mutter war Hausfrau. Ich komme aus einem sehr klassisch geprägten schweizerischen Milieu. Stimmrecht im Kanton meiner Oma war 1980. Meine Mutter war zu der Zeit Hausfrau, aber sie hat natürlich auch dieses Studienzentrum mit begleitet. Also man konnte ja dann nicht einfach nur Hausfrau sein. Ne? Das war eine ganz große Lebensaufgabe meiner beiden Eltern.
Ist Ihr Interesse an behinderten Menschen, an alten Menschen schon früh geweckt worden? Also gab es da irgendwelche Berührungspunkte in der Familie?
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall zu alten Menschen. Also bei uns pflegte man auch irgendwie zu sagen und zum Ausdruck zu bringen, je älter ein Mensch wird, desto würdiger behandle ihn bitte. Und das haben wir ganz, ganz, ganz gerne gemacht. Das war überhaupt kein Problem. Es wurden alle Geburtstage von allen alten Omas, Opas, Tanten und so weiter gefeiert mit einer ganz großen Verwandtschaft.
Sie waren auf einem Mädchengymnasium und dort ist wohl auch Ihre Leidenschaft fürs Theater geweckt worden.
Ja, das war zwar nicht im Mädchengymnasium, es war ein Modellversuch, der absolut crucial ist für meine ganze Arbeit. Das war die Initialzündung. Mit 15 habe ich an einem Modellversuch teilgenommen. Der hieß damals, glaube ich, auch Künstlerschüler. Der war dann an der Kantonsschule, da sind die Buben dann hinzugekommen. Das war jetzt aber eigentlich nicht so mein Fokus, da so Buben kennenzulernen, obwohl das natürlich auch der Fall war, sondern wir haben tatsächlich mit professionellen Schauspielern gearbeitet. Zum Beispiel einer meiner liebsten Lehrer war Christoph Marthaler.
Aber der ist doch gar nicht so viel älter als Sie.
Der ist gar nicht so viel älter, das ist sehr lustig, ja. Aber der kam gerade, der hatte die Lecoq-Schule in Paris abgeschlossen und kam dann zu diesem Modellversuch. Und außerdem Schauspieler aus dem Zürcher Schauspielhaus.
Sie sind erst selbst dann auf Umwegen zum Theater gekommen, haben erst mal ein Lehramtsstudium gemacht auf Druck der Eltern?
Ja. Ja, auf Druck der Eltern, ja. Die hatten mich angemeldet, ohne dass ich das wusste.
Was?
Ja. Die haben das gemacht. Und ich war da angemeldet. Und wissen Sie, das Lehramtsstudium damals in der Schweiz, das lässt sich überhaupt nicht vergleichen mit dem, was damals schon in Deutschland war mit der PH, das hat 3 Semester gedauert. Also habe ich gedacht, Augen zu und durch, 3 Semester. Habe daneben immer in einer Theatergruppe weiter gearbeitet und mich ausbilden lassen. Habe mit den Schülerinnen und Schülern Theateraufführungen gemacht und habe es aber tatsächlich so weit gebracht, dass die mich dann fürs Leben da beschäftigen wollten. Also mit einem sogenannten Fähigkeitszeugnis.
Und war das Grundschule?
Oder? Ja, das war Grundschule. Ich habe 11 Fächer unterrichtet und habe 3 Jahre dort gearbeitet. Bis 1980, genau.
Und dann war es genug. Was hatten Sie für Wünsche, für Fantasien, für Ideen?
Ja, also ich habe so ein bisschen über meine Biografie nachgedacht, jetzt im Blick auf unser Gespräch, und habe gedacht, es war schon ein bisschen wagemutig. Also ich war bis dato ein einziges Mal in Deutschland, nämlich in Stuttgart, wo ich mich für die Schauspielschulprüfung beworben hatte, dort in die enge Auswahl kam, aber hat am Schluss nicht geklappt. Also habe ich dann gedacht, ich habe in Italien auch gelebt, aber das war irgendwie nichts. Ich dachte, ich möchte ins Land der Dichter und Dichterinnen und Denkerinnen und so. So, und welche Stadt ist am nächsten? Bei Russland. Das hört sich für heute ganz verrückt und komisch an. Habe die große Landkarte meines alten, geliebten Großvaters genommen Und siehe da, dann war das Berlin. Mein Blick fiel auf Berlin. Das
Warum
war,
Russland?
Ja, das hatte politisch gar nichts mit der damaligen Situation zu tun, sondern es hatte mit den Birken zu tun. Das war ein bisschen romantisch. Das hatte natürlich mit der russischen Literatur zu tun und vielleicht mit der sogenannten russischen Seele. Ich fühlte mich da sehr, sehr angezogen.
Und dann sind Sie nach Berlin gegangen, waren Anfang 20, oder?
Ja, ich war 24 und ein wichtiger Moment war, dass Peter Steins Inszenierung in die Schweiz kam, die Sommergäste und mit echten Birken. Und da war es um mich geschehen. Da habe ich dann ein Ticket gebucht und bin nach Berlin ausgewandert.
Und dann sind Sie immer in die Schaubühne gegangen und haben sich die ganzen Stücke
so
da
ungefähr,
angeguckt.
Ganz genau, ja.
Und haben eben nochmal studiert, jetzt aber mit mehr Leidenschaft, nämlich Kunsttherapie mit dem Schwerpunkt Theater an der damaligen Hochschule der Künste in Berlin.
Ja, aber dem ging im Grunde genommen eine Ausbildung voraus, die noch fast wichtiger war, nämlich in Polen bei Grotowski, Jerzy Grotowski, in dem Grotowski-Laboratorium. Da habe ich Körpertheaterausbildung bekommen und habe da sehr, sehr viel gelernt im Zusammenspiel, also über das Zusammenspiel von Profis und Laien und bin dann viele Monate mit dem Yoshi Oida zusammengekommen und habe dann eine große Inszenierung gemacht.
Und war das dann auch der Ausgangspunkt später, das Theater Tikva zu gründen, ein inklusives Theater von Menschen mit Beeinträchtigungen und anderen?
Ganz genau. Ich bin an der damaligen HDK, heute UDK, heute heißt es Kunst im Kontext. Das ist ein sehr, gefällt mir besser als Kunsttherapie, da ich mit der Therapie eigentlich nichts am Hut habe. Aber ich habe abgeschlossen Kunst im Kontext und musste in diesem Zusammenhang eine Abschlussarbeit machen. Und bin dann qua Praktikum in ein Heim bekommen am Stadtrand von Berlin, wo ganz, ganz viele Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, früher hat man gesagt geistige Behinderung, ne? Gott sei Dank abgeschafft, und habe dort mit einem Freund zusammen, meinem Kollegen zusammen eine Inszenierung gemacht, wo tatsächlich alle auf der Bühne waren. Also alle Menschen mit der Beeinträchtigung, Chef und das ganze Personal sozusagen. Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt oder sicher für Theater Tikva.
Christine Vogt hat auch noch Kulturwissenschaften studiert. Sie hat als Dozentin Vorträge gehalten, Workshops geleitet, hat Theaterprojekte mit der Spastikerhilfe realisiert, sich selbst zur Betreuungsassistentin ausbilden lassen. Und seit 2015 verfolgt sie eben ihr Theaterprojekt mit Demenzkranken, unterstützt von der Stiftung Union Hilfswerk Berlin. Christine Vogt und ihre Berliner Theatergruppe Papillon, die arbeiten gerade an einem neuen Stück. Inzwischen ist das schon ihre sechste Produktion und heißt Die Anprobe, Erinnern in Zeiten des Vergessens. Mit welchem Thema und mit welchem Fragestellung haben Sie diesmal Erinnerungen der demenzkranken Akteure und Akteurinnen hervorgelockt?
Ich hab gerade vor mir das Bild, dass ja oft Särge vorbeigefahren werden im Pflegewohnheim. Alle bekommen das mit. Manche machen ein Kreuz, manche sprechen über den Verstorbenen, bedeutet, der Tod ist anwesend und wird da nicht so doll verdrängt wie in der Gesellschaft. Und mich interessiert diese Grenze, ja, meine Website heißt Grenzbereiche Theater, aber mich interessieren die Grenzbereiche zwischen Leben und Tod. Ich finde das ein tolles künstlerisches Thema, ein wichtiges Thema, auch gesellschaftlich gesehen. Und ich bin jetzt mit zwei Leitfragen in die Zimmer gegangen und habe die Akteurinnen gefragt, das ist aber schon länger her. Die erste Frage war, in welchem Kleid möchtest du gerne in Erinnerung bleiben, wenn du einmal nicht mehr bist? Und die zweite Frage war, welche Vorstellung hast du vom Jenseits?
Zum Jenseits haben Sie ja schon mal ein Projekt gemacht. Was kam denn da bei dem Kleid zum Beispiel? Was kamen denn da für Antworten?
Es kamen sehr spontane Antworten. Es war in zwei Fällen sofort das Brautkleid, die Erinnerung an die eigene Hochzeit. Es war in einem Fall die Erinnerung an einen Arbeitsprozess unter Tage. Derjenige meinte aber, weil es da so heiß war, möchte ich jetzt im Lendenschurz erscheinen. Ob wir das dann hinkriegen, weiß ich nicht. So halbnackt. Es gibt dann einen, der eine revolutionäre Rede gehalten hat zur Entkriminalisierung von Cannabis, aber schon 1963. Ja, und der hatte dann die Idee mit einem Barett und einem Che Guevara-Stern ausgestattet, sozusagen, also den letzten Moment zu zeigen. Da kamen sehr spontane Antworten. Es ging um eine Doktorehrung zum Beispiel von einem einem Mann, der ein großer Erfinder ist und so. Also da hatten die keine Probleme.
Ich finde das interessant, dass Sie das Thema Tod nicht aussparen, nicht verstecken. Anscheinend gibt es ja wenig Angst vor dem Tod bei den sehr hochbetagten Menschen, oder wie erleben Sie das?
Ja, das war natürlich, hatte ich am Anfang ein bisschen Bammel und hatte das Gefühl, ich muss es irgendwie permanent übersetzen und habe gedacht, bist du eigentlich bescheuert? Ich meine, die sind ja täglich damit befasst, ne? Und wir reden da relativ locker und offen drüber und die Vorstellungen vom Jenseits, die waren dann zum Teil auch lustig. Also Hölle, da ist es wenigstens warm oder so, ja, also oder dann ganz verschiedene Vorstellungen, rosaroter Himmel und also wir haben so ein bisschen alles und das will ich jetzt nicht so verraten, das gehört zu unserer Inszenierung, wie das dann eben auch bildnerisch umgesetzt wird auf unserer Bühne.
Haben Sie denn wieder Kinder eingebunden?
Wir haben wieder Kinder angebunden, das sind 8 und es sind noch ein Praktikant, ein geflüchteter junger Mann ist auch noch dabei, das ist der 9. Und die alten Kinder, die also von ehemals sind wieder dabei und die haben dann auch Freunde, Freundinnen mitgebracht. Und auch da hatte ich am Anfang bei den Proben das Gefühl, oh Gott, wie sprichst du jetzt über den Tod und wie machst du das und so. Und dann haben die Kinder gesagt, das sind doch die verlorenen Seelen. Und damit kann ich sehr gut umgehen. Sie spielen jetzt tatsächlich die Toten, zum Teil die Verstorbenen der Alten, welche die alten Menschen im Himmelreich wieder antreffen möchten. Also so muss man sich das ein bisschen vorstellen.
Das ist ja in dieser Kinder- oder in dieser generationenübergreifenden Beziehung doch was Besonderes. Also die Kinder kommen ja in Kontakt mit Menschen, die oft älter sind als ihre Großeltern.
Natürlich. Ich meine, die Kinder sind 9, 10, 11. Ja. Und die Alten, habe ich ja vorher gesagt, das sind da 2, 3, das sind eigentlich Urgroßeltern. Vielleicht macht es das auch spannend, ich weiß auch nicht. Mit solchen Menschen kommen sie tatsächlich nicht in, oder wenig in Berührung. Die leben auch nicht in Berlin vielleicht, die ganz Alten.
Naja, und sie kommen auch eben mit dem Tod dann in Berührung. Sie erleben ja mit, wenn während der Probenprozesse jemand stirbt.
Ja, das ist zum Glück bis jetzt, oder was heißt das, was heißt zum Glück? Das ist bis jetzt nicht der Fall gewesen. Das ist natürlich der Fall übers Jahr, weil ich bin ja übers Jahr immer mit den Alten befasst, aber die Kinder kommen nur punktuell, ne?
Premiere ist am 28. Juni im Theater im Pflegeheim am Kreuzberg in Berlin. Es gibt dann 4 weitere Vorstellungen. Wie man die Karten dafür bekommt, das findet man auch auf der Website grenzbereiche-theater.de. Was bewirken diese Aufführung eigentlich beim Publikum? Wer kommt denn da hin?
Immer mehr und immer öfter kommt wirklich ein heterogenes Theaterpublikum. Dafür sorge ich, dafür sorgen meine Kolleginnen aus der Stiftung Union Hilfswerk, dem Träger unseres ganzen Theaters. Es kommt ein ganz diverses Publikum. Und wenn ich darf, vielleicht eine Erinnerung, es ist eine gute Freundin von mir, die ist Jüdin, die hat ganz schlimme Fluchterfahrungen bis zum heutigen Tag nicht aufgearbeitet. Also nicht, also eine Freundin, die nicht im Pflegeheim lebt. Und sie bei einer Produktion, die wir gemacht haben vor ein paar Jahren, sie war weinend. Sie konnte überhaupt nicht mehr, sie hat sich so geschämt. Es war die Premiere, sie hatte eine riesige Sonnenbrille und sie wollte sofort weg. Ich habe gesagt, bleib doch. So ist sie geblieben und blieb dann noch zum Anstoßen mit einem Glas Sekt und wurde dann empfangen und in den Arm genommen von einer damals schon relativ schwer demenzerkrankten Akteurin. Und das finde ich irgendwie exemplarisch und toll. Bedeutet, das Publikum lässt sich ergreifen. Ich muss manchmal Taschentücher austeilen oder müsste das eigentlich, weil sie sagen, es ist zwischen Lachen und Weinen. Es kommen immer mehr auch junge Menschen. Das ist natürlich total toll. Und es kommen immer mehr auch Nachbarinnen und Nachbarn aus unserem Kiez, weil die ja mitbekommen, wir plakatieren. Oder das Stück, was Sie erwähnt haben, hat ja auf den Balkonen stattgefunden und wurde unglaublich toll verstärkt. Das hat man also im ganzen riesigen Kiez gehört.
Und es kommen wahrscheinlich auch Angehörige. Haben Sie auch mal versucht, die mit einzubinden in ein Stück?
Nein, aber ja und nein. Die Angehörigen sind sehr toll dabei. Also die Angehörigen der alten Menschen, die es überhaupt noch gibt, ja, das sind dann die Töchter, Söhne, mit denen entsteht oder ist ein wunderbarer Kontakt entstanden. Die Angehörigen der Kinder kommen sofort und sehr gerne, unterstützen es ganz toll, auch, also auch mit dem Transfer und so weiter. Aber auf der Bühne sagte ich ja schon, nur Profis und Laien und Kinder.
Die Theatermacherin Christine Vogt zeigt mit ihrer Arbeit wirklich beispielhaft, was alles möglich ist, wenn man es nur will. Wir haben ausführlich über ihr Projekt mit demenzkranken Menschen gesprochen, ihrem Interesse am Ausloten von Grenzbereichen. Frau Vogt, denken Sie das Projekt noch weiter? Also wie entwicklungsfähig ist das Ganze?
Ja, wenn Sie mich fragen, solange ich lebe und solange ich noch irgendwas machen kann, ne? Auf jeden Fall. Ich will aber nicht verhehlen, dass es wirklich, dass es sehr schwer ist. Ja? So auf der Ebene der Finanzierung bin ich mit der Stiftung, mit meiner oder unserer Stiftung Union Hilfswerk zusammen am Fundraisen. Und das macht dann manchmal nicht großen Spaß, weil die öffentliche Hand ist einfach nicht spendabel. Geht in unsere Richtung jedenfalls.
Wie hat sich denn Ihr eigener Blick aufs Alter durch diese Arbeit verändert?
Ho, wow, wow. Also ich, wenn ich mir so vorstelle, dass ich mal selber in so ein Pflegeheim käme, dann würde ich mir wünschen, es gäbe dort Papillon 2 oder so, ne? Oder Butterflies. Mhm. Weil ich glaube, das ist nicht so lustig, so alleine dann oder so in so einem normativen Prozess plötzlich eingeschlossen zu sein. Mein eigener Blick aufs Alter, ich muss Ihnen sagen, obwohl ich immer anderes rede, aber ich glaube, ich verdränge das ein bisschen, weil ich das Glück habe, immer die Jüngste zu sein.
Aber Sie hatten ja Ihre Eltern, glaube ich, auch selbst in einem Pflegeheim.
Ja, die habe ich auch sehr gerne besucht und da ist es im Grunde ja auch entstanden. Dort habe ich ja eine Mitarbeiterin meines Vaters getroffen, die demenzerkrankt war. Und da ist das alles entstanden, das mich interessiert hat. Ich war so da und nicht da. Diese Mitarbeiterin war schon relativ spät dement und das war für mich dann auch der sozusagen das Sprungbrett, um in diese Richtung weiter zu denken und weiter zu arbeiten. Ja, meine Eltern hatten ein sehr gutes Pflegeheim in der Schweiz und das war personell einfach wirklich um Längen besser ausgestattet als das, was wir hier zur Verfügung haben. Aber es ist nicht die Schuld von irgendeinem einzigen Heim, sondern das kennen wir ja alles. Ne? Personalmangel von vorne bis hinten.
Jetzt enden wir so ein bisschen negativ, obwohl das so ein positives Gespräch war. Christine Vogt, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute bei uns waren.